Sie kommen, um uns für ihre finsteren Meister zu erobern, um die Welt in eine Dekadenz zu stürzen und sie in Blut und Seuchen zu ertränken. Welche Hoffnung existiert noch für die Welt der Sterblichen? Sie wird von ihren gefährlichsten Albträumen bedroht, die durch die Macht uralter und schrecklicher Götter eine mörderische Form erhalten haben.
Höret, höret, ich bin Jeremy.
Und ich bin Paul. Und heute haben wir einen ganz lieben Gast bei uns, den lieben Steven, auch bekannt als Sticky Miniatures bei Instagram.
Moin miteinander.
Und wir machen weiter in der Vorstellung der einzelnen Völker, die dem Chaos anzurechnen sind. Und zwar sprechen wir heute über die Tiermenschen, die Dämonen und die Chaoszwerge. Jeremy, was sagst du dazu?
Ganz toll, ich freue mich wahnsinnig.
Ja, wir freuen uns auch. Der liebe Nils kann heute leider nicht dabei sein, aber deswegen unterstützt uns Steven tatkräftig. Er gehört nämlich zu den neuen Chaos-Spielern bei uns im Club in Hamburg. Ja, willst du vielleicht einfach mal so ein bisschen sagen, wie du jetzt so zum Fantasy-Hobby noch gekommen bist und so? Und generell, was machst du Tabletop-mäßig so?
Ja, klar, kann ich gerne machen. Also Warhammer Fantasy, muss ich tatsächlich sagen, war vorher immer nicht so meins. Aber dann kamen ja die tollen Total War-Spiele. Und da bin ich dann auf den Geschmack gekommen. Wo eigentlich ein bisschen vorher noch durch Vermintide sogar. Das fand ich eigentlich immer ganz fetzig. Und es gab halt noch nichts von 40k in die Richtung. Was ja eigentlich eher mein Steckenpferd ist. Ja, und dann so bin ich bei Fantasy gelandet. Und dann fand ich die Chaos-Fraktion eigentlich mit am coolsten und dachte mir, du fängst mal mit an.
Ja, cool.
Vermintide hat ja auch so einen guten, mal so gut gezeigt, dass das ja auch so ein bisschen grimdark sein kann, ne? Weil das, was man meistens so von Fantasy sieht, ist ja eher so das Buntere, wo man ja auch so im Kopf hat, Goblin Green und
ja,
möglichst viele Farben auf den Einheiten.
Ja, das war halt echt so, ja, okay, nochmal, noch ein Fantasy-Ding, aber gibt doch schon Herr der Ringe. Also, weil ich es nicht so genau kannte, habe ich da keinen großen Unterschied gesehen halt, ne? Waren halt auch Elfen und es gab Zwerge und es gab Menschen und hatten bloß irgendwie andere Bösewichte.
Ja, und ein Glück, bist du eines Besseren belehrt worden mittlerweile.
Ja, auf jeden Fall.
Und sonst kann man
Steven
ja wunderbar bei Instagram beobachten. Sehr tolle, auch viel grimdarke Bemalungen und Umbauten. Dick im Tau-Business, was 40k angeht. Und natürlich unterstützt er uns auch immer kräftig oder ist auch immer kräftig dabei, wenn es um den Badab War geht. Bei den lieben Kollegen bei BIN könnt ihr dazu natürlich mehr erfahren.
Ja, von der Taktik her könnte man mich vielleicht noch kennen, da habe ich ausgeholfen. Quasi so als Standmodel. bei Badab, bei dem Event war ich, bei dem nächsten bin ich auch wieder dabei. Ja, ansonsten habe ich ein großes Tau-Projekt am Laufen, das gefällt vielleicht nicht jedem, aber Space Marine finde ich auch super. Eigentlich finde ich halt alles super bei Warhammer.
Ja, so ein Tau-Projekt ist ja auch schnell gemacht, die sind ja auch nur wenige Zentimeter groß, ne?
Ja.
Ja, und an dieser Stelle dann auch nochmal direkt Werbung fürs BMK2 von unserer lieben, ja, Mutter, von unserem Mutter-Podcast, könnte man das so nennen, vom Mutterschiff BIN.
Ja, das an ihrem Busen.
Das BMK2-Event in Bergedorf am 16. und 7. August. Aber mir fällt auch eh gerade auf, die Folge wird schon draußen sein, wenn das passiert ist. Aber, ne, Shoutout.
Aber vielleicht waren dann ja Leute da und haben uns eine geknallt dafür, dass wir ja immer so viel seltsamen Quatsch erzählen, der nur halb stimmt.
Ja, stimmt. Also ich werde da gewesen sein.
Ja, an dieser Stelle müssen wir es dann auch verraten. Wir nehmen unsere Folgen sehr früh im Monat auf, weswegen das mit dem Hobby Progress manchmal auch nicht ganz so hinkommt, wozu ich jetzt direkt mal überleiten würde. Was habt ihr denn alle gemacht oder was werdet ihr gemacht haben, wenn diese Folge rauskommt?
Ja, also ich würde hier mal anfangen, frecherweise. Ich würde sagen, ich hoffe, ich bin bis dahin weitergekommen mit meinem ersten Trupp Chaos Warriors, die noch von den ersten Slave to Darkness sind, von Age of Sigmar. Also das sind ja, glaube ich, soweit ich weiß, die alten Chaos Warriors, nur in der neuen Packung,
Ja.
mit dieser eng gedrungenen Pose. Ja, da wollte ich auf jeden Fall weitermachen. Da habe ich ein paar schicke Eggbases bekommen von dem lieben Andy, vom 3D-Drucker und ja, die werden im Moment schon mal vorbereitet.
Ich wollte
Cool,
gerade
um
fragen,
sie jetzt aktuell zu halten.
du machst dann aber auch für Old World oder?
Ja, ich mache für Old World.
Ah, okay. Das ist ja cool. Ja, ich meine, keine Ahnung, im Moment jetzt mit der Skaven-Tide-Box scheinen ja auch immer mehr Leute bei Age of Sigmar einzusteigen. Von 0 auf 100. Von daher muss man ja nachfragen mittlerweile.
Ja. Nee, es wird Old World, weil ich habe halt auch Bock mal auf ein Rank and File Game. Das ist noch komplett neu für mich. Habe ich noch nicht mal irgendwie ein C reingehalten oder so. Juckt mich aber. Ja, und bei euch so?
Ja, Paul, wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich habe jetzt endlich
Wie wird es bei dir ausgesehen haben?
Also ich habe jetzt endlich meine Hellebardiere fertig, beziehungsweise die hatte ich ja schon letzten Monat fertig, aber ich habe jetzt sozusagen die Bases fertig gemacht und jetzt sie raufgeklebt. Und ich habe Grundfarben aufgetragen bei Flagellanten, bei Demigryph Knights. Bin ich sehr froh, die ergattert zu haben. Die sind ja momentan ausverkauft. Und einen Steam Tank habe ich auch fertig gebaut und grundiert. Jetzt ist die Frage, was ich davon fertig anmalen werde. Könnt ihr euch überraschen lassen, beziehungsweise seht ihr dann in der Slideshow, würde ich sagen.
Oh. Ja, bei mir, ach so, war's das?
Ja.
Ja. Ja, ich glaube, du hast ja auch noch andere Projekte im Moment, da kann ich mir vorstellen, dass das. Auf jeden Fall, bei mir ist durch das BMK-Event, ich hatte ja jetzt 2 Wochen Urlaub und da habe ich mir fest vorgenommen, endlich mal mein Killteam fürs BMK-Event fertig zu machen, was ich jetzt auch endlich geschafft habe. Und ich meine, das waren 7 Figuren. Eigentlich habe ich mir da viel zu viel Zeit gelassen, aber passiert halt. Bin ich auf jeden Fall ziemlich zufrieden mit und deswegen habe ich jetzt auch wieder Zeit für den Fantasy-Kram. Meine Sturmratten hat ja angefangen, die mussten jetzt halt so lange Pause machen. Die habe ich jetzt aber auf jeden Fall die letzten paar Tage auch mal weitergemacht. Da fehlen jetzt auch eigentlich nur noch Details und ein bisschen Öl drüber und dann kann ich die Bases machen und dann sind die eigentlich auch fertig. Und dann habe ich mir ja, obwohl ich groß rumgetönt habe, dass ich erstmal meine Skaven, die ich schon habe, fertig machen will, habe ich dann günstig auf eBay den Skaven-Anteil der Skaven-Tide-Box geschossen und habe damit jetzt nochmal, ich glaube, 40 Clanratten, 3 Rattenoger, so eine Kriegsmaschine und einen Krallenführer auf einer, ich weiß nicht, wie die auf Deutsch heißt, ich glaube, Gnorbeast oder so heißt die auf Englisch. Die muss ich zusammenbauen. Dafür habe ich mir auch letztens gefühlt einen Karton voll mit 4 King Bases bestellt. Dann auch den Bases, die dann auch die Old World großen haben. Da habe ich auch, ich hätte nicht gedacht, dass ich mich mal so über einen Karton voll mit Plastic Bases freue. Und dann habe ich letztens einfach beim Rumgucken im Internet, habe ich so ein bisschen nach Trench Crusade Sachen geguckt. Einfach nur, weil ich den Stil ziemlich cool fand und das Spielsystem an sich auch interessant von dem, was ich so gehört habe. Aber ist jetzt nichts, was ich so in nächster Zeit anfange, weil es einfach, habe ich realistisch gesehen, dafür keine Zeit zu. Aber dann habe ich
Ja.
halt eine Figur gesehen, die Mother of Beasts, und habe mir dafür dann die STL gekauft und die auch gedruckt. Und da werde ich mir eine Proxy für eine Höllengrubenbrut draus machen, glaube ich. Weil ich das offizielle GW-Modell auch eher so meh finde.
Cool.
Dafür, dass die Höllengrubenbrut irgendwie so ein riesiger Klumpen aus Mutation und Qual und Wut sein soll, sieht die mir irgendwie zu comichaft aus. Und Trench Crusade hat ja ziemlich geile Figurendesigns, was das angeht.
Ja, auf alle Fälle. Ich mag Trench Crusade auch super gerne. Ich finde das Setting cool und so. Ich bin leider nur echt bisschen salty. Wir haben den ersten Kickstarter gebackt und es wurde immer noch nicht ausgeliefert. Ich erzähle es jedem, der es hören oder nicht hören will. Also, und sie machen schon Werbung für den zweiten, das nervt mich einfach. Deswegen
Ja,
geh ich einfach mit so einem Geschmäckle an dieses
ja.
Spiel an. Aber an dieser
Ja.
Stelle auch Shoutout an den lieben Phil von den Dysonauts, der ist da ja ordentlich am Machen. Mit dem habe ich bald ein Date. der will mir dann mal das Grundspiel erklären, da bin ich schon ganz gespannt drauf.
Ja, voll. Das Ding ist ja auch, was mich da, wenn dann, reizt an dem Spielsystem, ist ja, dass das, ich habe seinen Namen vergessen, aber der Erfinder der Mortheim-Regeln ja daran mitarbeitet. Und Mortheim ist halt nun mal einfach das beste Spiel, meiner Meinung nach, was GW jemals rausgebracht hat, so rein vom Spielsystem her.
Ja, man hört nur Gutes von Mortheim und auch von dem Trench Crusader. Also ich bin auch echt interessiert. Ich habe auch mit Phil geschnackt bei den Freibeutern auf dem Sommerfest da. Bin aber leider nicht mehr rechtzeitig genug da gewesen nach der Arbeit, um es mal anspielen zu können. Ja, sah aber auf jeden Fall interessant aus. Aber es ist halt auch zu viele Projekte, wie das so ist.
Ja, ja. Das ist der Klassiker. Ja, es ist ja auch, ich hätte ja auch wahnsinnig Bock, tatsächlich mal was in Richtung Mordheim mal wieder zu machen, weil ich auch noch so eine 10-Besessenen-Bande hier rumfliegen habe. Aber bei Mordheim ist ja dann einfach das Problem, das Spielbrett. Du brauchst ja einfach ein wahnsinnig geiles Spielbrett für Mordheim und das sind ja dann irgendwie so mehrstöckige Stadtteile, die du da zusammenzimmern musst. Am besten noch alles mit Kopfsteinpflaster ausgelegt und das ist alleine für sich, glaube ich, schon so ein Jahresprojekt.
Ja.
Ja, auf alle
so wie
Fälle.
Die immer aussehen auf den ganzen.
Ja. Sind aber auch immer die geilsten Boards, wenn die dann fertig sind. Also da sind halt auch immer so vollgestopft mit Details.
Ich muss aber auch sagen, ich hätte auch mal Bock auf ein anderes Mordheim-Gelände. Also ich meine, es gibt ja ein paar Erweiterungen und so. Mir schwebt die ganze Zeit im Kopf vor, mal so ein, ja, ägyptisch-arabisch angehauchte Platte. Ne, mit so Sandsteingebäuden und so. Wäre, glaube ich, auch mega cool. Ich weiß nicht, welche Erweiterung zu Mordheim das war, aber eine spielt ja auch in der Region.
Wusste ich gar nicht, dass es da offizielle Erweiterungen für gibt. Ich kenne nur diese ganzen Fan-Erweiterungen immer, wo dann auch neue Banden eingeführt wurden und so.
Naja, du hast ja das Towncrier Magazine. Das ist ja so semi-offiziell.
Ja, das war ja auch früher im White Dwarf.
Ja, genau. Und dann hast du natürlich noch das Border Town Burning Erweiterung und Empire in Flames. Und irgendwas gab es, glaube ich, noch, aber ja, das ist ja schon mal einiges sozusagen.
Ja, ist halt realistisch gesehen auch nichts, was ich in den nächsten 2 Jahren oder so in Angriff nehme. Wahrscheinlich. Hätte ich jetzt mit Old World nicht angefangen, dann hätte es vielleicht geklappt, aber damit habe ich erstmal eh mehr als genug zu tun. Ja, aber sonst, ich habe mir noch, ich habe allgemein eine ziemliche Anzahl an Skaven-STLs irgendwie im Internet gefunden, was mich ziemlich überrascht hat. Also auch viel Kram, der entweder sich an Originalminiaturen orientiert oder an den Total War Figurendesigns, was auch ganz cool ist. Und da habe ich mir so ein paar Riesenratten, ich glaube 24 Stück oder so gedruckt, weil die einfach mit auf die Platte gepasst haben. Und da werde ich jetzt auch noch was mitmachen. Ja.
Cool.
Das war's so mit meinem Hobby-Progress.
Sehr schön.
Gerüchten zu folgen, gibt es sogar von dem Spiel die 3D-Modelle als STLs.
Ja, ja, ich glaube, davon habe ich auch eine, weil ich habe mir so einen Meutenbändiger gedruckt, der auch super geil ist, aber ich wusste den Maßstab leider nicht und der ist ein bisschen groß für normale Skaven-Einheiten. Also der geht mehr so in Heldengröße und da muss ich mal, aber für so Rattenoger und so ist das richtig gut. Da bin ich ja eh immer bei so Bestien, habe ich eh immer das Gefühl, dass GW die immer so ein bisschen zu klein macht und da mag ich es immer, mir die ein bisschen größer zu drucken. Genau.
Okay, dann können wir ja mal übergehen zum inhaltlichen Teil. Wir starten heute durch mit den Tiermenschen. Dann erzählt uns der liebe Steven was über Dämonen und dann kommen die Chaoszwerge dran. Ja. Jeremy, was geht denn so bei den Beasts of Chaos ab?
Ja, die Tiermenschen oder wie sie auch bekannt sind, die Kinder des Chaos, sind eben ein Volk aus wilden und nomadisch lebenden Geschöpfen mit tierischen Merkmalen. Das ist, wir haben das in der ersten Folge, glaube ich, schon besprochen, dass ja die Polartore zusammengebrochen sind und sich dadurch diese Riesenwolke an Warpsteinstaub über große Teile der Warhammer-Welt verbreitet hat. Und die war eben auch dafür verantwortlich, dass die Urahnen der Menschen teilweise mutiert sind und damit die allerersten Tiermenschen entstanden sind. Also ich habe da mal eine Kurzgeschichte gelesen, also dass Tiermenschen zum Beispiel dadurch entstehen, dass eine schwangere Mutter mit Warpstein in Kontakt kommt und dadurch ihr ungeborenes Kind sich schon verändert. Und wenn das Kind zur Welt gebracht wird, dann ist es häufig so, dass wenn es nicht sofort umgebracht wird, weil es dann irgendwie schon deformiert mit Hufen oder mit Hörnern auf dem Kopf geboren wird, dass die Eltern das einfach im Wald aussetzen, auch aus Angst vor imperialen Hexenjägern, die das Kind halt sehen würden und was sie wahrscheinlich nicht nur das Kind loswerden würden, sondern was wahrscheinlich auch zum Anlass nehmen würden, die gesamte Familie auszulöschen, werden diese Kinder halt richtig Hänsel und Gretel-mäßig im Wald ausgesetzt und da dann oft von anderen Tiermenschen, die schon in diesem Wald leben, tatsächlich aufgezogen. Und da gab es eben eine Kurzgeschichte, wo dann auch eine Mutter ihr Kind aussetzt und dem ein Amulett mitgibt als Erinnerung an sie. Und dann irgendwann 20 Jahre später wird das Dorf, in dem die Mutter lebt, von Tiermenschen überfallen und sie wird dann von einem Tiermenschen hingeschlachtet, der dieses Medaillon um den Hals trägt. Schon eine wilde Geschichte mit Tiermenschen.
Mhm.
Jedenfalls der klassische Tiermensch, den man so aus dem Tabletop kennt oder aus der Boxart, das ist halt so die europäische Art von Tiermenschen, ne? In Anführungsstrichen europäische Art. Die zentriert sich halt auf große Wälder in der alten Welt, zum Beispiel auf dem Drakenwald, der ist berühmt dafür, dass es da wahnsinnig viele Tiermenschen gibt. Die leben also ziemlich zentral im Imperium und in Bretonien aber zum Beispiel auch. Es gibt aber auch zum Beispiel viele Tiermenschenbanden in Mordheim, was halt auch Sinn macht, weil Mordheim ja ziemlich viel Warpstein abbekommen hat und da mutiert halt auch viel. Das bringt halt auch viele Tiermenschen vor. Ich finde es aber ganz interessant, dass Tiermenschen tatsächlich so zentral im Imperium leben auch, weil das halt nicht mal so ein äußerer Feind ist, gegen den sich irgendwie gewappnet werden kann, indem man irgendwie den Norden abriegelt, wie bei irgendwelchen Chaoskriegern aus der nördlichen Chaoswüste, sondern dass das Imperium halt im Endeffekt einfach damit leben muss, dass es Feinde im Inneren hat, die es auch nicht so einfach los wird. Weil das
ja, so verbotener Wald mäßig.
Ja, genau, das ist dann wahrscheinlich auch irgendwie, dass da, weiß ich nicht, irgendwelche Dörfer am Rande vom Wald, dass es da dann wahrscheinlich irgendwelche Sagen gibt, von wo man den Kindern sagt, geh nicht zu tief in den Wald, sonst holt dich der Ziegenmann oder so.
Ja, auch bestimmt immer ein schönes Erlebnis als Händler unterwegs zu sein.
Ja, ja. Genau, die europäische, also die in Anführungsstrichen europäische Art, diese zentral im Imperium lebende Art, die hat halt häufig Merkmale von so regionalen Tieren. Das heißt, die hat halt Ziegenköpfe, Kuhhörner, Hufe wie von einer Ziege. Und ich habe gelesen, dass die sich tatsächlich, also dass die beeinflusst wurden bei der Entstehung durch Germanenstämme, dass die GW-Leute sich halt gedacht haben, ja, Germanen, die haben sich ja oft in Tierfelle gekleidet und wurden von den Römern immer als wild und als Bestien bezeichnet und daraus sind dann die Tiermenschen entstanden.
Aha, voll interessant.
Ja. Und dass halt auch die Kampfweise von den Tiermenschen dadurch beeinflusst wurde, weil die Germanen wohl halt auch oft im Wald gekämpft haben, weil sie ja nun mal auf offenem Feld meist unterlegen waren gegenüber den Römern, weil sie halt nicht so diszipliniert waren. Und dann zum Beispiel auch, also es ist jetzt alles Halbwissen, ne? Das ist nur Zeug, was ich da gelesen habe zu der Entstehung der Tiermenschen. Ich bin bei weitem kein Geschichtsprofessor für germanische Kultur. Aber dass zum Beispiel eine Taktik auch war, dass Germanen gerne ihre Schwerter auf ihre Schilde geschlagen haben, wenn sie dann im Wald versteckt waren, einfach um so zu tun, als wären es viel mehr und damit dann den Feind zu demoralisieren und so. Genau, also abgesehen von diesen klassischen Ziegenkopf-Varianten gibt es aber auch andere Varianten, die da noch vorkommen. Zum Beispiel einfach ein Mensch mit Pferdekopf kann da auch einfach rumlaufen in so einer Tiermenschenbande. Oder halt auch vollkommen ab von Säugetieren können die halt auch insektenartige Auswüchse haben. Das ist bei Tiermenschen immer schwierig zu sagen, da ist der Übergang von Tiermensch zu Mutant ist halt mehr oder weniger fließend, zumindest für Außenstehende. Abgesehen von den Tiermenschen, die so mitten im Imperium leben, kommen die aber in der gesamten Warhammer-Welt vor. Und das fand ich ganz cool, als ich das halt gelesen habe. Weil es ist zum Beispiel im Nordosten, bei den Norse, über die hast du ja letztes Mal schon geredet, Paul. Und bei den Zwergen, die da im Nordosten leben, da gibt es Sagen über weißfällige Kreaturen Und ich glaube, Norse müssen auch so eine weißfällige Kreatur jagen und töten, um sozusagen ins Erwachsenenalter einzusteigen. Und die werden Yetis genannt, rein zufällig.
Mann, GW,
Komisch.
ey, da habt ihr euch was ausgedacht.
Ja. In Naggaroth, das ist ja das Reich der Dunkelelfen, da gibt es zum Beispiel auch eine Form der Tiermenschen, sind Harpyien, die auch in den Armeen der Dunkelelfen dienen. Das sind halt so diese klassischen halb Frau, halb Fledermaus oder halb Frau, halb Vogel.
Harpyien konnte man doch auch in den normalen Tiermenschenarmeen nehmen, eine Zeit lang, oder?
Ja, das sind, ich glaube, bei Tiermenschen bei Chaos und bei Dunkelelfen. Aber bei Dunkelelfen fällt es halt am ehesten raus, weil die ja nicht unbedingt in Richtung Chaos gehen.
Ja.
Es gibt aber auch noch so schuppige Zweibeiner, die in Naggaroth leben. Und die leben in den Bergen, von denen bekommt man eigentlich nicht so viel mit. Aber wenn die Winter zum Beispiel hart werden in Naggaroth, dann steigen die wohl zu Tausenden von ihren Bergen runter und fangen an, Siedlungen der Dunkelelfen zu überfallen. Und da müssen die Dunkelelfen wohl schon ziemlich große Armeen aufstellen, um die dann zurückzuschlagen und wieder zurück in ihre Berge zu jagen. Also das ist da auch so ein immer wieder kommendes Thema.
Aber es sind nicht diese Femia, oder?
Da war
Diese
ich mir
mit
nicht
dem
so,
einen
also ich habe
Auge?
das gelesen und die Femir waren, kam das noch? Nee. Also die Femir kamen auf jeden Fall auch. Es kann auch sein, dass diese in dem Fall die Femir waren, aber da stand halt, die werden auch Femir, also es ist nicht bekannt, ob das Femir sind oder irgendwas anderes.
Ah, okay.
Hallo, immer noch erkälteter Zukunfts-Jeremy hier. Um die Verwirrung kurz aufzuklären, in dem Text, den ich gelesen habe, kam die Ymir vor. Das war der zweite Name der Yeti-Geschöpfe, über die ich gerade gesprochen habe. Die Fimir sind diese alte Rasse von Wesen, die schon auf der Welt gelebt haben, bevor die Alten ankamen und die die Chaosgötter anbeten. Die haben in dem Fall aber nichts damit zu tun. Jede Region hat so ihre eigene Form von Tiermenschen. Das ist halt so lustig, weil zum Beispiel in Ind, das ist halt, wer hätte es gedacht, das Warhammer Indien, da gibt es Sagen von Tigermenschen, also Humanoide mit Tigerköpfen, die dann da aber lustigerweise so ein bisschen, die kann man nicht genau einschätzen. Da weiß man nicht, okay, die sind einfach böse, sondern mal verteidigen die eine Siedlung gegen einen Angreifer und mal reißen die eine Siedlung einfach nieder und fressen alle Dorfbewohner auf. Da wird dann nicht unbedingt gesagt, okay, das sind alles dreckige Tiermenschen, sondern das sind halt irgendwelche Geschöpfe, die man nicht versteht. Und in den Südlanden gibt es Affenmenschen, wo dann auch im Buch stand, man weiß aber gar nicht, wie viele, weil es schwierig ist, Affenmenschen und Affen voneinander zu unterscheiden.
Aber irgendwie voll cool. Also, wenn ich mir so denke, eigentlich könnte man so viel Flexibles aus einer Tiermenschen-Armee auch machen, ne? Also,
Ja.
ich meine, weiß angemalte Tiermenschen, die im Schnee rumlaufen, voll cool. Oder halt 3D gedruckt, einfach irgendwelche Gorillas und so. Auch geil.
Ja. Was ich mich ein bisschen gewundert habe, ich habe halt eine Karte gesehen, wo Tiermenschen überall vorkommen und Lustria war da halt komplett tiermenschfrei. Wo ich mich dann frage, ist das dann, weil GW nichts Besseres eingefallen wäre für einen Dschungel als Echsenmenschen und Echsenmenschen gab es schon und deswegen haben die da nichts gemacht? Oder?
Tigermenschen.
Ja,
Nee, die
Tigermenschen gibt es
gibt's.
ja in Ind.
Puma Menschen.
Puma.
Ja.
Mückenmenschen.
Ja, oder steile These, Echsenmenschen sind eigentlich Tiermenschen.
Ja, das habe ich mir halt auch gedacht. Ne? Rein von der, ja, obwohl eigentlich nicht, ne? Weil eigentlich Tiermenschen ja einen, den Faktor Mensch in
Chaos.
sich haben und Echsenmenschen haben das ja nicht.
Da, ja. Haben wir dafür Beweise?
Ja gut, aber die Echsenmenschen sind ja von den Alten erschaffen worden und die Tiermenschen mutiert aus dem Warp. Also vielleicht haben die Alten auch mit dem Warp die Echsenmenschen
Ja, so. Es,
mutieren
so
lassen.
wie der Imperator mit dem Chaos, also jetzt bei 40k, die Primarchen erstellt hat.
Steile Verschwörungsthese, Paul. Man fragt
Ja.
sich, warum immer Echsenmenschen damit zu tun
Ja, vielleicht sollten
Setz
wir
die
das
Aluhüte auf.
anderen Podcasts überlassen, solch wilden Thesen zu diskutieren. Hast du noch was Interessantes zu Tiermenschen zu erzählen?
Ich habe noch ein kleines bisschen was Interessantes zu Tiermenschen zu erzählen.
Geil.
Das bezieht sich jetzt aber auf die klassischen Tiermenschen, also auf die imperialen Tiermenschen geografisch gesehen. Die muss man sich halt vorstellen, das sind halt wilde und brutale Kreaturen, die sich halt in Banden zusammenfinden und dann halt plündernd rumziehen. Also es sind halt wirklich eher so kleinere Zusammenschlüsse, die sich da finden. Und die beschränken sich halt eben meist darauf, Reisende oder abgelegene Bauernhöfe oder Siedlungen zu überfallen und müssen auch ihren Standort ziemlich oft wechseln, nachdem die sowas gemacht haben, weil die eben nicht die militärische Kraft haben, um einen Gegenschlag vom Imperium abzuhalten. Und deswegen wandern die meistens dann auch einige hundert Meilen weiter, damit sie halt in ein Gebiet kommen, wo nichts von ihnen bekannt ist. Wenn die dann in ein neues Gebiet kommen, dann kann es gut sein, dass da zwei oder mehrere Banden von Tiermenschen dieses Gebiet schon für sich beanspruchen. Und das führt dann oft zu Bandenkriegen, in denen sich die Stärkste einfach durchsetzt und die anderen müssen dann entweder abziehen oder werden halt getötet oder geopfert. Die Banden werden immer von dem stärksten Tiermenschen angeführt und da kommen wir dann eben darauf, dass so Banden aus verschiedenen Arten von Tiermenschen bestehen, die auch immer strikt hierarchisch gegliedert sind und den größten Anteil von den Tiermenschen machen halt zwei Gruppen aus. Und das sind einmal die Ungors. Das sind Tiermenschen, die haben noch oft menschliche Züge, aber so tierische Aspekte, halt zum Beispiel Ziegenbeine. Man kann sich das ein bisschen vorstellen, wie kennt ihr hier die Narnia-Filme?
Mhm.
Hier James McAvoy, dieser Satyr. Einfach so ein menschlicher Oberkörper, menschlicher Kopf, Ziegenbeine und Hörner und ein bisschen Fell. Genau. So sehen die ungefähr aus. Die haben halt auch meistens kleine Hörner oder keine Hörner, weswegen die auch von anderen Tiermenschen nicht als richtige Tiermenschen angesehen werden. Denn was braucht eine Gruppe von Ausgestoßenen noch Zwietracht untereinander, weil irgendwer nicht cool genug ist?
Nicht ausgestoßen genug.
Ja, wahrscheinlich. Die sind halt ganz unten in der Nahrungskette Ungors und stellen die größte Gruppe dar. Die sind anders als jetzt zum Beispiel bei Orks und Goblins. Da sind die Goblins ja auch körperlich schwächer, aber dafür schlauer als die Orks. Die Ungors sind aber kleiner und dümmer als die anderen Tiermenschen. Und dadurch werden die halt wahnsinnig schlecht behandelt. Und da werden dadurch halt auch ziemlich grausam und gehässig zu allem, was dann noch unter ihnen steht. Das heißt, wenn man einem Ungor begegnet als gesunder Mensch und man könnte den umklatschen, dann wird er wahrscheinlich ziemlich Respekt vor einem haben. Wenn man aber ein gebrochenes Bein hat, dann wird er wahrscheinlich ziemlich sadistisch mit einem umgehen, weil er endlich mal die Chance hat, über irgendjemandem zu stehen.
Mm.
Wenn die in diesen Lagern leben, die oft in Wäldern aufschlagen, dann müssen die halt ganz am Rand schlafen. So ein Lager ist halt aufgebaut, dass ein großes Feuer in der Mitte ist und je mächtiger ein Tiermensch ist, desto näher darf der an dem Feuer schlafen. Und Ungors sind immer so die, die ganz außen sitzen müssen und sich so die Essensreste von allen fangen können und ja, da ihr Dasein fristen. Unter denen sind eigentlich nur noch die Unhorns. Das sind Ungors, die gar keine Hörner haben. Auf die wird noch weiter herabgesehen.
Ach was. Aber haben die dann noch so Ziegenbeine wenigstens?
Ja, die haben noch so die Ziegenbeine und auch noch so ein bisschen Fell, aber die haben dann halt nur so winzige oder gar keine Hörner und deswegen sind die halt, also die sind im Endeffekt einfach nur, die sind halt dabei, aber sobald ein Tiermensch an denen vorbeigeht und schlechte Laune hat, dann schlägt er den halt auch tot. Das ist dann kein Problem.
Oh Mann.
Die werden zum Beispiel auch oft als Futter genutzt für die Chaoshunde, die in so einem Lager außerhalb gehalten werden, kurz vor der Schlacht. Also die Hunde werden dann zum Beispiel die ganze Zeit hungern gelassen und kurz vor der Schlacht werden die dann gefüttert, um ihren Blutrausch zu versetzen. Und dafür werden dann auch gerne Unhorns benutzt.
Richtig dankbare Aufgabe.
Ja. Das sind schon, also ohne Hörner hat man da kein gutes Leben bei den Tiermenschen. Und dann gibt es als zweite große Gruppe eben noch die Gors. Das sind halt so große Mischwesen aus Mensch und Tier. Das sind dann auch die, die tatsächlich so richtige Ziegenköpfe haben. Und so richtige Hörner, die sehen dann so ein bisschen aus wie der Pan aus Pans Labyrinth, nur als würde der halt ins Fitnessstudio gehen, also das sind auch richtige muskulöse Brecher. Die haben die Intelligenz von Menschen und die Wildheit von Tieren, also das sind keine tumpen Vollidioten, sondern das sind halt auch die Tiermenschen, die tatsächlich Taktik anwenden können und Schlachtreihen bilden können. Die stärksten von den Gors, die werden dann halt vom jeweiligen Häuptling zu Bestigors ernannt. Und die erhalten dann auch die beste Bewaffnung der Bande oder der Herde. Das sind dann die, die tatsächlich in so Kettenhemden gehüllt sind und auch tatsächliche geschmiedete Waffen tragen, die sie halt von Feinden genommen haben, weil die Ungors und die Gors, die tragen halt Speere, selbstgebaute oder irgendwelche Knüppel. Und die Bestigors sind dann halt die mit den dicken, weiß ich nicht, Zweihandäxten und so, die sie dann halt ihren Feinden abgenommen haben. Die anderen Spezies, die es noch in so einer Horde gibt, das sind Minotauren. Ich glaube, ein Minotaurus muss man nicht erklären. Halt ein riesiger Muskelberg, halb Stier, halb Mensch. Centigors, das sind im Endeffekt Zentauren. Nur, dass sie nicht halb Pferd, halb Mensch sind, sondern halb Pferd, halb Tiermensch. Da wurde in den Büchern auch nochmal betont, dass sie oft betrunken sind. Also die lassen sich vor der Schlacht richtig volllaufen. Deswegen haben die zum Beispiel im Tabletop auch die Regel, dass du immer für Blödheit würfeln musst, weil die halt komplett besoffen in die Schlacht reiten.
Mega.
Die Chaoshunde gibt's eben noch. Das sind eben irgendwelche Raubtiere aus der Wildnis, die halt durch Chaoseinfluss oder Warpstein mutiert sind, die dann halt von den Tiermenschen mehr oder weniger gezähmt werden und dann halt in der Schlacht eingesetzt werden. Und dann gibt's eben noch so die klassischen, die sich auch in Chaos-Armeen wiederfinden, halt Chaos-Bruten, Chaos-Oger, Chaos-Trolle und so halt auch alles dazwischen. Es wird in dem Buch auch betont, dass eine Tiermenschenhorde, so wie sie im Tabletop dargestellt wird, dass das halt nicht immer unbedingt so ist, ne? Weil das sind ja dann wirklich die einzelnen Kategorien von Tiermenschen, aber es gibt halt auch super viel dazwischen. Keine Ahnung, irgendwelche Menschen, die ein Pferdebein anstatt einem Arm haben und so, die dann einfach ausgestoßen wurden und mit dieser Herde halt durch die Gegend ziehen und da hierarchisch zwar komplett weit unten sind, aber zumindest ihr Leben da fristen können.
Mhm.
Und gerade Mutanten, die ausgestoßen wurden, die sind halt innerhalb von Tiermenschenbanden kann das ganz unterschiedlich sein. Manchmal werden die angesehen wie von Göttern Auserwählte und dann werden die da, weiß ich nicht, gepflegt und gehegt. Und manchmal werden die auch einfach noch niedriger angesetzt in der Hierarchie als Ungors und müssen dann auch da irgendwie von den Überresten leben. Genau. Und dann gibt es noch ganz selten, dass in Tiermenschenarmeen, dass sich Chaosriesen und sogar Drachenoger anschließen. Das passiert aber meist eben in diesen Kriegsherden. Und Kriegsherden sind dann halt ein Zusammenschluss von mehreren Tiermenschenbanden. Die entstehen, indem ein besonders starker Anführer oder Schaman eben eine große Bedrohung sehen oder sich einer Chaosarmee anschließen wollen und oder das Imperium überfallen wollen. Und dann gehen die zu einem Herdenstein, das sind so Heiligtümer, die die Tiermenschen überall aufbauen, entzünden da große Feuer, um andere Tiermenschen anzulocken. Und dann treffen sich da die Anführer der jeweiligen Banden aus der ganzen Umgebung, schmieden einen Plan und wenn alle mit diesem Plan einverstanden sind, dann binden sich die Anführer die Hände auf den Rücken und dann prügeln die sich gegenseitig die Scheiße aus dem Leib, um festzustellen, wer der Stärkste von ihnen ist, weil der darf dann alle anführen.
Ja, ist ja logisch.
Ja. Aber ich fand das ganz interessant, dass die sich halt meistens die Hände auf den Rücken binden lassen, eben damit nicht jemand stirbt, weil sie jemanden nicht töten wollen, sondern weil die übrig gebliebene Bande dann ohne Anführer da stehen würde. Genau, und an diesen Herdensteinen werden halt auch nach gewonnenen Schlachten dann riesige so Blutorgien gefeiert, an denen dann den Göttern Opfer dargebracht werden, wo die Gefangenen gefressen werden. Und die sind eben oft tief in den Wäldern oder auf Bergen verborgen und die werden eben von Minotauren bewacht. Und das ist dann auch, wenn da eben diese Entscheidung über so einen Plan an den Herdensteinen getroffen wird, das ist dann auch der Zeitpunkt, wo sich oft Minotauren einer Tiermenschenarmee anschließen, weil eigentlich die sind nicht miteinander unterwegs. Normalerweise bewachen die diese Herdensteine und haben nichts mit den Tiermenschenbanden zu tun. Ja. Ich weiß nicht, ich könnte jetzt noch was sagen, wie Tiermenschen im Krieg agieren, aber das lässt sich auch relativ leicht runterbrechen. Das sind halt ziemliche Guerillakämpfer, könnte man sagen. Die tauchen halt aus dem Wald auf, schlagen zu und verschwinden dann wieder im besten Fall. Ist halt so eine rasende Woge von Bestien, die über jemanden hineinstürzt. Aber die sind halt nicht gemacht, längere Schlachten zu schlagen, wo sie wirklich ihre Reihen halten müssen. Also sie haben halt schon so weit Disziplin, dass sie Schlachtreihen bilden können. Aber Tiermenschen verachten einfach die Ordnung und Disziplin so sehr, dass sie einfach keinen Bock haben, Schlachtreihen zu bilden. Und dann gibt es eben die Hauptkampflinien aus Gors und Ungors, die dann halt die Gegner beschäftigen, während mobile Einheiten wie Harpien oder Centigors eben die gegnerische Kavallerie aufs Korn nehmen oder die Bogenschützen auseinandernehmen. Den Centigors ist das meist eh egal, weil die eh zu betrunken sind. Minotauren, die brechen einfach durch alles durch. Dann haben Tiermenschenanführer zumindest gerne noch so zusammengeschusterte Streitwagen, die von Tuskors gezogen werden. Das sind so riesige Chaos-Wildschweine. Damit mähen die dann ganze Einheiten nieder. Magie haben die halt auch in Form von Schamanen. Das sind dann aber Zauberer, die sozusagen mit dieser magischen Fähigkeit geboren werden und das einfach intuitiv benutzen und das nicht lernen. Ja. Und nach einem Sieg werden die Überlebenden des Gegners dann halt in die Lager verschleppt und in diesen Blutorgien geopfert oder verzehrt. Und die Tiermenschen beten auch zu den Göttern, und das sind natürlich die Chaosgötter Zinschkorn, Nörgel, Slaanesh. Ja.
Wunderbar.
Genau, das waren die Tiermenschen. Als ich mich da eingelesen habe, ich hatte gar nicht so Plan von denen, aber ich fand das ganz interessant, gerade so, dass so Tiermenschenarmeen halt zum Großteil aus Gors und Ungors bestehen und die anderen Tiermenschen da eigentlich mehr oder weniger einfach nur mitmachen, wenn sie gerade Bock haben. Also dass es so gar nicht immer eine homogene Masse ist, die da ankommt, sondern dass es so viele verschiedene Arten sind, die sich dann auf verschiedene Arten zusammenfügen, wie halt die Minotauren, die da mitkommen, die normalerweise die Herdensteine bewachen, oder die Centigors, die ja scheinbar wie so Pferdegruppen, Pferdeherden einfach durch die Wälder ziehen und ihr Leben feiern, und dann im Kriegsfall vereinen die sich alle, ja, um gegen einen großen Feind vorzugehen.
Hm. Ja, kommt Leute, wir haben ein großes Ackermatch, wer hat Bock?
Ja. Ja, ist halt auch, es hat so eine Leichtigkeit, ne? Wenn du im Endeffekt, du sagst allen Bescheid, die sollen mal vorbeikommen, dann erklärst du deinen Plan, finden alle gut, und dann prügelt man sich, und wer der Stärkste ist, der ist jetzt der Anführer. Da ist nichts mit Wahlen alle 4 Jahre.
Ja. Okay. Ja, Steven, wie steht's um die Dämonen?
Ja, die sind ähnlich drauf. Also die Dämonen, die gibt es halt wie so ähnlich wie bei den Tiermenschen seit der großen Katastrophe halt. Also die wurden ja dann groß zurückgeschlagen von den Tiermenschen und den Alten, da, wenn ich das richtig noch im Kopf habe.
Den Echsenmenschen.
Genau, den Echsenmenschen. Nee, und dann haben sie ein eher kleines Dasein gefristet, sage ich mal. So am Nordpol und Südpol. Die Dämonen entstehen hauptsächlich halt aus Emotionen, aus richtig krassen Emotionen von intelligenten Lebewesen. Also so Wut, Neid und die ganzen Sachen, was man so breitband an Emotionen hat. Daraus, wenn halt sich irgendwo diese Emotionen stark konzentrieren, dann entsteht da vielleicht mal ein Dämon, also die negativen Emotionen. Und dann wird der Dämon geboren, sage ich mal. Und je nachdem, aus welcher negativen Emotion er entstanden ist, krallt sich dann einer der 4 großen Götter meistens. Es gibt ja auch noch kleinere, diese Dämonenseele, sag ich mal so, und nimmt die in seine Obhut, ne? So, hier, du bist ziemlich krasser Hasstyp, komm mal hier, hier hast eine Axt, komm mal zu Korn. Ja, und die im Nordpol sind die so da und haben als Ziel, möglichst natürlich den Lebenden auf den Sack zu gehen. Ja, also die sind immer so ein bisschen neidisch, weil die existieren halt nur in dem Realm of Chaos und sind irgendwie nur so, also physisch nicht richtig da, und lechzen immer danach, in die Welt der Lebenden einzudringen und sich da irgendwie ihren Göttern zu behaupten, sage ich mal, und halt in der Machthierarchie aufzusteigen und immer mächtiger zu werden als Dämon. Ja, aber das Problem war, dadurch, dass sie halt in der physischen Welt nicht existieren können so lange, umso weiter weg sind sie von den Nordpolen, vieles den Menschen mal, ich sag mal so, bis zum gewissen Punkt leichter zu vergessen, dass es da noch was Schlimmes gibt, so über die Jahrzehnte, Jahrhunderte nach dieser Katastrophe, sage ich mal. Also sich haben sich immer mal wieder so Dämonengruppen zusammengeschlossen, haben dann einen Ausfall gehabt, weil sich da wieder irgendwie die Energie gebündelt hat, dass sie ein bisschen landeinwärts ziehen konnten bei den Sterblichen. Dadurch haben sie halt wieder geschafft, die Welt und auch wieder Warpstone zu korrumpieren. Es war aber alles nicht für lange Dauer. So. Und dann geschah es einmal so, weil es gibt ja natürlich auch Sterbliche, die, also es geht natürlich auch andersrum, es gibt Sterbliche, die wollen halt zum Dämon werden. Und da gab es halt eins, einen Primitiven aus einem unbekannten Land, der sagt, ey, das, was ihr da macht, finde ich eigentlich ganz geil und macht und so, klingt auch super, unendliches Leben, wie wär's denn mit mir so? Hat sich dann da durch die Chaoswüste gekämpft und da ist er dann auf Anklang, da hat er dann auf Anklang der Götter gestoßen, die halt seine Leistung krass fanden, dass er sich alleine durch die Chaoswüste geschlagen hat und haben ihn zum ersten Dämonenprinzen gemacht. Und dieserjenige, welche, nennt sich jetzt Bellacor.
Den kennt man.
Den kennt man vielleicht aus der einen oder anderen Geschichte.
Good old Bellacor.
Oder auch als Miniatur.
Kann ich mal kurz noch eine Frage stellen?
Ja.
Was fand ich ganz interessant, dass die, ich dachte immer, die Dämonen entstehen sozusagen schon unter der Obhut der jeweiligen Gottheit oder werden von der erschaffen. Also ist das im Endeffekt so, dass die dann entstehen und in so einem Leerraum sozusagen sind und dann wird eine Gottheit auf die aufmerksam. Theoretisch könnte aber jede Gottheit versuchen, sich den Dämon unter den Nagel zu
reißen. Ja, so habe ich das zumindest verstanden hier so beim Recherchieren, sag ich mal. Also es kommt natürlich drauf an, wenn du halt direkt so eine krasse Emotion bist, wie für Slaanesh oder für Sinch oder wie auch immer, dann ist das wohl schon eher so, dass man dann auch bei dem im Realm irgendwie geboren wird. Das wird nicht genau erklärt halt.
Okay. Also wahrscheinlich ist dann einfach, du bringst die Emotion Hass mit und dann fühlst du dich eh schon zu Korn gezogen.
Ja, genau. Und dann wird man da irgendwie so hingeleitet, sage ich mal. Aber es las sich auch so, dass die erstmal herrenlos sind, sage ich mal so.
Okay.
Ja, weil ein Dämon ist ja erstmal eigenständig. Hat zwar noch nicht viel Kraft oder Macht oder so, aber er ist so gesehen erstmal, hat seinen eigenen Willen. Also wenn du jetzt ein bisschen krasserer Dämon bist, da kommen wir dann später noch zu.
Ja, ich wollte gerade sagen, da kann ja auch theoretisch jeder Dämon zu einem höheren Dämon aufsteigen. Ne? Also wenn man sich jetzt so vorstellt, dass man ist ein Dämon, man entsteht aus, was weiß ich, aus Trauer und dann passiert irgendein Ereignis in der Warhammer-Welt und Millionen von Menschen trauern, das nährt dich und dann steigt deine Macht und dann kannst du ja theoretisch Dämon eines neuen Gefühls werden. Da könntest du in den Kreis der großen vier Götter aufsteigen, wenn er genug Macht hat.
Mhm, genau, so in die Richtung.
Der Trauerdämon.
Der Trauerklops.
der Emo-Dämon.
Der sieht dann einfach aus wie der große Verpester, aber in ganz traurig und nicht so eklig.
Und die Armeen, die durchs Land ziehen, überziehen alles mit Schluchzen und Weinen und Rotz und Taschentücher.
Ja, und so eine Agonie und so. Also ich meine, wenn man das so in Ernst mal machen würde, könnte ich mir das schon gut vorstellen.
Ja.
So krankhafte Melancholie, die alle befällt. Mhm.
Alles wird so grau, Regen.
Alles wird schwarz-weiß. Ja, genau, es regnet nur noch. Jeder raucht bedenklich eine Kippe, steht unter einer Laterne.
Keiner geht mehr zur Arbeit, die Leute können sich nicht aufraffen, irgendwie was zu essen. Du gewinnst
Belagerungen, weil sich der Großteil der Bevölkerung einfach von der Mauer stürzt, weil sie es nicht mehr ertragen können.
Ja.
Ja, ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Ja, Bellacor war dann Dämonenprinz, hatte dann aber halt als Bedingung, dass er sich dann mal vielleicht um die Sterblichen kümmern könnte. Dafür hat er sich einen Champion gesucht. Von den Chaoskriegern. Davon der Beste halt. Es geht natürlich immer nur um den Besten der Besten. Der wird dann zum sogenannten Everchosen. Und die sind dann meistens die Anführer von richtig großen Chaos- und Dämoneninvasionen. Und da war das halt die erste. Und dann haben sie natürlich nicht mit dem Bauernknaben Sigmar himself gerechnet. der das natürlich alles vereitelt hat, die Pläne vom Chaos. Ja, und seitdem gibt es immer nur mal so kleine wabernde Einfälle, sage ich mal, ne? bis zum nächsten Evershosen. Das wird wohl immer weitergereicht. Wenn sich halt mal wieder wer am meisten behauptet hat, wird es dann nochmal versucht. Die Leute werden zusammengetrommelt. Dann geht's erneut um die Weltherrschaft. So.
Der hat ja auch dann die Unterstützung von allen vier Göttern, glaube ich. Ne? Weil Bellacor ist ja, glaube
genau.
ich, der Mondprinz des ungeteilten Chaos. Ne? Das heißt,
genau, das ist ungeteilte Chaos. Genau, stimmt, ganz wichtig. Das hatte ich noch vergessen. Ja, und das war halt, so entstand quasi das Chaos Undivided auch. Ja, dann kommen wir zu den Arten der Dämonen. Also es gibt natürlich die klassischen Dämonen, Bloodletter, Plaguebearer, also Zerfleischer und ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißen, die
Plaguebearer.
Seuchenhüter, genau. Dann halt ziehen hier die Horrors, Pink und Blue Horrors zum Beispiel, oder die Dämonetten haben wir ja auch. Und die sind ja alle immer so ein bisschen an ihren eigenen Gott angelehnt, haben meistens auch die Hauptfarbe dann irgendwie von dem. Und dann haben sie halt ja noch die physische Form meistens von ihrem Gott. Also bei Korn sind halt alle ein bisschen mehr im Gym gewesen. Alle ein bisschen muskulöser, ein bisschen mehr auf dem Kasten.
Bisschen mehr Sonnenbrand.
Ja, ein bisschen mehr Sonnenbrand, lang alle zu lang im Solarium oder standen zu nah am Lavafluss. Dann halt Zinch, die sind ein bisschen schwächer, haben dafür aber magiemäßig was auf dem Kasten. Und dann Nörgel, da sagt man, das sind halt auch mit die Zähsten, die sind da aber auch ein bisschen korpulenter, aber auch nicht so schnell wie die von Slaanesh, die Dämonetten zum Beispiel. Die sind immer flink und geschmeidig unterwegs. Ja, dann gibt es noch die kleineren Chaosgötter, dann zum Beispiel von den Hasut. Da ähneln die Dämonen dann immer mehr so Metall, Feuer, so maschinenmäßig. So ein bisschen wie von Motorhead, das Covermonster.
Stimmt.
Oh, neuer Song für die Playlist.
Hasut muss man ja sagen, der Gott der seltsamen Kopfbedeckung.
Ja, genau. Das ist für die, die es nicht wissen, der von den Chaoszwergen, der Gott. Dann bei den Skaven gibt es auch Dämonen. Das war mir zum Beispiel noch nicht so bekannt, weil ich es halt, habe es jetzt nur auf Englisch gelesen. Der Vermin-Lord, das ist halt ein, entweder ist es ein von dem gehörnten Rat oder wie die nochmal hießen?
Rat der 13,
genau. Falls da dann mal einer irgendwie verstirbt und sich irgendwie gut den Gott verschrieben hat, kann das sein, dass er zu einem Vermin-Lord mutiert oder aufsteigt. Ja, und dann gibt es noch sowas wie die Chaosfurien, kleine Imps, so Kleinvieh-Dämonen quasi, sag ich mal so, ne? Genau.
Nörglings.
Das war jetzt so, also man kann die halt in Kategorien nach den Göttern einordnen oder ich sag jetzt mal Rang dazu, ne? Also das sind dann so mickrige Dämonen oder Bestien, das sind dann schon zum Beispiel von den Chaoskriegern auch die Pferde und die andere Reittiere oder die ganzen Bestien und sowas halt, die einfach nur nach Trieb handeln oder auch halt die Imps, die zählen dazu. Die lassen sich zum Beispiel, ist aber auch vielleicht ganz nette Zeitnot, diese Reittiere und so, da könnte man ja meinen, ja cool, wenn ein imperialer Soldat da mal einen vom Pferd kloppt, so ein Chaoskrieger mit glücklicher Hand, dann kann er sich ja so ein geiles Gefährt unter den Nagel reißen. Das geht wohl aber nicht, weil sich die Dämonenbestien in dem Sinne halt nur den Chaoskrieger auch, also von dem zähmen lassen sozusagen. Ne? Also die
unterwerfen sich
kämpfen
nur
dann schon
zugewiesenen, genau. Chaoskrieger.
Genau. Ja, dann gibt's die niederen Dämonen. Das sind also, die sind schon selbstständig agierend und denken, sind aber noch nicht so selbstständig, sage ich mal, dass sie zum Offizier taugen oder so. Das sind dann halt, wie schon diese ganzen Fußsoldaten, Bloodletters, Plaguebearers und Dämonetten und sowas. Von denen gibt es ja noch die erhabenen Dämonen. Das sind dann quasi die Veteranen. Die dürfen dann schon ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen im Dämonenheer. Ja, und zeichnen sich halt dadurch aus, dass sie die Geschenke der Götter öfter überbracht haben als andere Dämonen. Und ja, und dann gibt's halt die höheren Dämonen, was dann quasi die Generäle sind. Die sind dafür da, um halt die Heere anzuführen, verbreiten am meisten Korruption im Land, sind eigentlich schon immer fast ein Spiegelbild direkt von den vier Göttern. Bloodthirster zum Beispiel oder Great Unclean Ones, das sind dann die höheren Dämonen. Ja, und dann gibt es natürlich die Sterblichen, die gerne unsterblich wären. Und wenn sich da einige gut behaupten, so wie Bellacor, dann werden die mit Glück zum Dämonenprinzen erhoben. Ja, kriegen manchmal auch dann schon Heere zugeteilt, mit denen sie sich dann aber trotzdem noch weiter behaupten müssen bei den Göttern, um halt weitere Geschenke zu erhalten oder mehr Kräfte. Ja, das Ding ist, für jeden Dämonenprinzen gibt es natürlich aber auch Tausende oder Hunderttausende, die es nicht geschafft haben. Und diese wiederum verwandeln sich dann in die Chaosbrut oder kriegen halt irgendwie so ein Notgroschen. So ein ja, hier hast du was von uns. Du bist jetzt beim Chaos. Viel Spaß. Und dann mutiert halt dein Körper. Du verlierst deinen Geist und bist dann halt eine Chaosbrut. Oder wirst besessen.
Er ist ja, glaube ich, ich weiß nicht, ob das noch altes Lore ist oder ob sie das jetzt geändert hat. Aber ich glaube, es ist ja auch, dass Chaosbruten auch dadurch entstehen, wenn jemand sozusagen zu viele, in Anführungsstrichen, Geschenke bekommt. Also zum Beispiel jetzt ein Nörgelanhänger, da ist ja ein Geschenk, wenn du, keine Ahnung, Pestbeulen überall bekommst, die dich dann aber immun gegen gewisse Krankheiten machen und so. Oder Tentakelarm oder was auch immer. Und die dann so überladen werden mit Geschenken, dass der Körper das einfach gar nicht mehr verkraftet und dann die so auseinanderblobben und zu dieser Chaosbrut werden, die dann nur so ein sabbernder Haufen ist, der...
Ja. Das ist einer der Gründe. Oder zum Beispiel, wenn ein Dämon bei, also die Dämonen werden auf die Welt gerufen zum Beispiel, kannst du ja auch ein Halbdämon werden. Das sind dann so Dämonenkinder oder Dämonenmaschinen, so wie die Soulgrinder. Also die sind dann halb Dämon, halb irgendwie Mensch oder anderes. Oder du wirst halt als Dämon durch ein, was ja der meisten tief im Innern von Imperium der Fall ist, wenn du durch ein Ritual gerufen wirst oder nur einen Teil deiner Kräfte. Und wenn du es dann schaffst, als Dämon quasi den Ritualführenden zu überwältigen oder einen seiner Anhänger da, dann kannst du den ja besessen. So, aber das ist halt nur eine sterbliche Hülle für dich als Dämon und die ist halt irgendwann abgelaufen. Ja, dann brauchst du eine neue. So, und wenn du dann...
Ist die Sohle ab. Wenn,
ja, brauchst halt neue Schuhe. Ja, und wenn du dann diesen Körper wieder verlässt als Dämon, freiwillig sozusagen, also wenn du jetzt nicht niedergestreckt wirst, meine ich, dann kann es sein, dass diese Hülle dann auch zu einer Chaosbrut mutiert zum Beispiel. Ja, genau. Wenn du als Dämon dann niedergestreckt werden solltest oder du irgendwie in einem Duell quasi verlierst, das ist ja immer auch als Dämon so eine Sache. Man kann ja so Wetten mit den Sterblichen eingehen. Und wenn du dann halt irgendwie wieder unfreiwillig zurückgeschickt wirst, kann es sein, dass du in der Forge of Souls landest, beziehungsweise du kannst dann deine Dämonenseele der Forge of Souls anbieten, quasi nochmal als New Game Plus, dass du nochmal wieder eine bessere Chance hast, dich zu behaupten in den Mortal Realms, also bei den sterblichen Welten, weiter Schädel zu sammeln oder weiter Geschenke zu verbreiten. Wenn du das machst, musst du deinen richtigen Dämonennamen, die haben ja immer alle einen eigenen individuellen geheimen Dämonennamen.
Den keiner wissen darf, sonst erhält man Macht über sie.
Genau. Und den musst du dann dieser Forge of Souls darlegen. Und dann wirst du halt meistens zu einem Soulgrinder, hast dann aber quasi nur eine begrenzte Zeit, deinen Ruf wieder aufzubauen. Ansonsten wirst du halt wahnsinnig und dein Geist bleibt in dieser Maschine gefangen und dann bist du halt eine geistlose, wilde Maschine und kein Dämon mehr. Also in dem Sinne kein eigenständiger Dämon. Du
verlierst deine Unabhängigkeit.
Ja.
Ja, stressig.
Ja, das ist gar nicht so einfach als Dämon.
Nee, bisschen mehr Mitgefühl bitte.
Ist ein bisschen wie auf dem Arbeitsamt, ne? Dann musst du da hin und dann sagen die direkt, jetzt schicken sie mal 10 Bewerbungen ab, ansonsten kriegen sie das Geld gekürzt und dann bist du als Dämon. Ja. Oh nee, jetzt muss ich 10 Schädel sammeln.
Ja, ist ja so. Wo kriege ich denn jetzt 10 Generalschädel her?
Oh, schon wieder verpennt, Mann.
Ja, nee, und anders als Sterbliche Feldzüge an, meistens aus materiellen Gründen anzetteln, haben die Dämonen da keinen Nutzen für materielle Dinge oder Land, sondern das kommt immer auf den Dämonen an, aus welchem Grund. Meistens ist es dann, um bei Korn zum Beispiel, aus Eigennutz halt, um die meisten Kills zu sammeln, sag ich mal so, ne? Im Highscore aufzusteigen. Siege ist zum Beispiel, die denen wird schnell langweilig, weil sie dann irgendwie im Realm of Chaos alles manipuliert haben, was sie können, und dann wird denen langweilig und dann wollen sie irgendwie mit Sterblichen rumexperimentieren, sind halt neugierig, was dann so passiert, wenn ich, keine Ahnung, dem Menschen drei Köpfe wachsen lasse am Bein oder so. Ja, Slaanesh, die sind halt immer darauf aus, immer neue Eindrücke und Exzessive zu erleben. Ja, und Nurgle, die wissen eigentlich gar nicht so wirklich, warum sie jetzt losziehen. Die kriegen das mehr oder weniger von Nurgle selbst so eingetrichtert oder haben das so als Trieb in sich drinne, sage ich mal. Und alle Dämonen zusammen, das ist halt das Lustige, weil es ja eigentlich pure negative Emotionen sind, die ja nichts anderes kennen. Die ziehen immer los, eigentlich wohlwollend den Menschen halt diese Geschenke zu überbringen und können gar nicht verstehen, warum dann die Menschen nicht mögen, der Pest ausgeliefert zu sein. Und verteidigen sich dann mehr oder weniger manchmal einfach nur, sozusagen. Also so welche gibt's halt auch, so, ne? Die ziehen halt los, hier, verbreite mal die Pest, da freuen die sich drüber und er sagt auch, ja, okay, mach ich, kein Ding. Und die können das halt immer nicht so nachvollziehen. Findest du das immer ein Kuriosum,
ja, quasi. Ja, ist ja das Geile immer bei Nurgle, dass sie halt wirklich davon überzeugt sind, sie tun jetzt was Gutes und diese Vollidioten wollen das einfach nicht annehmen. So,
ja.
Stehen und dann sind, jetzt nimm doch diesen verdammten gammeligen Apfel, ich will den nicht, jetzt nimm ihn doch mal.
Ja, ihr schreit doch immer nach ewigem Leben, warum wollt ihr es denn jetzt nicht?
Guck mich an und was aus mir geworden ist, das könntest du auch sein.
Ja, Nurgle einfach Beste.
Ja, und so geht das wohl Siege auch und in Slaanesh, also in Slaanesh sowieso, die sagen hier, da habt ihr doch auch Bock drauf, ich weiß es. Und Siege ist halt so, ja, wieso, seid ihr denn nicht auch neugierig, was dann und dann passiert? Ihr seid doch so eine großen Forscher. Ansonsten gibt's halt noch klassisch Risse im Realraum, wo draus Dämonen noch auftreten können, weswegen die dann losziehen.
Eine wahnsinnig furchtbare Mechanik im dritten Total War Warhammer Teil.
Ja, die haben sie aber mittlerweile rausgepatcht.
Sehr gut.
Weil sich zu viele Beschwerde haben in der kleinen Kampagne. Ja, oder wenn halt an einem Ort durch die Winde der Magie zum Beispiel oder Stürme der Magie sind das dann in dem, da ist halt so hohe Energie- und Magiekonzentration und Chaos, dass sich da draus einfach irgendwie Dämonen bilden oder dass sie da halt irgendwie einen Zugang finden. Ja, und ansonsten sind die halt immun gegen alles Physische angeblich. Das habe ich nicht ganz verstanden, wie das dann die normalen Sterblichen schaffen. Ich weiß nicht, ob die irgendwelche Runen in den Schwertern dann immer haben oder so. Zum Beispiel so Bloodlet das oder so niederzustrecken.
Ich glaube, es ist oft so, dass eben Magier dann auch die Waffen verzaubern. Aber ja. Ich glaube zum Beispiel bei Bloodletters ist das so, also du kannst halt die physische Form zerstören, aber den Dämonen an sich halt nicht.
Genau.
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob du einen Dämonen mit einer magischen Waffe wirklich, also wirklich töten kannst, dass er nicht mehr existiert, weil mit normalen Waffen kannst du einen Dämonen töten, physisch auf der Erde, aber er wird immer wieder einfach zurück in den Warp geschickt und kann nach Regeneration jederzeit wieder auftauchen, theoretisch.
Ja, genau.
Ich glaube, das ist, mit magischen Waffen kannst du ihn dann halt auf der Ebene zerstören, dass er auch wirklich zerstört ist. Ich kann mich aber auch irren.
Ja. Ich kann auch sein, dass sich das dann halt auf den so bezieht, auf den Dämonen, das kann natürlich sein. Ja, und halt gegen Gift und so sind die dann auch immun folglich, ne? Wenn sie es selber verbreiten teilweise.
ist dann praktisch dagegen immun zu sein, ja.
Naja, das war das jetzt eigentlich mal so aus meinen laienhaften, in meinen laienhaften Worten.
Ach, alles gut. Ich fand's gut. Welche Dämonen findet ihr denn am besten? Habt ihr da was?
Oh, gute Frage.
So, spontan?
Ich würde sagen schon Bloodletters, weil die sind einfach Metal. Und wenn sie dann noch auf diesen krassen Behemoth-Monster, Maschinenmonstern da rumreiten, weiß ich nicht. Ich liebe die Modelle einfach irgendwie. Die finde ich super.
Also ich finde Blackbearers allgemein Nurgle-Dämonen am geilsten. Aber auch, weil ich glaube ich einen Nurgle am coolsten finde. So.
Ist halt ein positiver Typ, ne? Für den ist das Glas immer halb voll.
Ja, genau. Ja. Ich glaube,
wenn es so
bei Slaanesh oder Slaanesh auch nicht immer diese BDSM, Aphroditen, keine Ahnung, Dämonen geben würde, sondern auch ein paar mehr Aspekte von Slaanesh eingefangen werden würden. Also sagen wir jetzt zum Beispiel mal Fresssucht und dann so richtig fette Dämonen, die so geilen Scheiß essen oder so. Die fände ich auch cool.
Gibt's aber, glaube ich. Ich glaube, ich weiß
nicht. Ja, es gibt zwei Modelle für, bei AOS.
Ja, ich weiß nicht, ob das für AOS oder für Fantasy oder für, ich weiß nicht mehr, wie dieses andere System ist.
War für AOS.
Da ist, ich glaube, es gibt irgend so einen richtig fetten Typen auf einer Sänfte, der.
Ja, ja, das ist ein AOS-Modell. Ah, das ist ja ein Modell. So.
Ja, ja, klar.
Oder so gierige Modelle oder
so. Ich finde tatsächlich Dämonetten am coolsten, weil ich mir einfach das Prinzip ziemlich krass vorstelle, dass halt so die ihre Opfer halt so betäuben, dass die im Endeffekt die ansehen und so eine wunderschöne Person sehen, aber irgendwie im Hinterkopf tickelt irgendwas, dass da doch irgendwas nicht stimmt und die ignorieren aber, dass da gerade jemand mit riesigen Krabbenscheren auf sie zugerannt kommt. Und dann sind die einen Meter vor dir und müssen dich nicht mal damit aufschlitzen, sondern es reicht schon, dass die so eine betörende Aura haben, dass du dich einfach umdrehst und deinem Kameraden rechts von dir den Hals aufschlitzt, weil du denkst, er will sie für sich haben oder so.
Das ist schon wild.
Ja, dieses Manipulative ist halt ganz cool eigentlich.
Ich mag halt diesen Wahnsinnsaspekt Aspekt da immer.
Ja, aber ich finde das auch schade, dass Slaanesh da ein bisschen einseitige Schiene fährt.
Ja, ja, also besonders ist halt auch, dann ziehen sie es halt nicht durch. Ne? Es wird halt schon irgendwie immer so Sex angedeutet, aber wehe, man sieht einen Nippel, das geht dann auch wieder nicht.
Ja, wobei das ist ja jetzt erst seit ein paar Jahren so.
Ja, ja, früher war das eh.
Also seit Age of Sigmar, glaube ich. Ja.
Alrighty.
Ja, vielen Dank auf jeden Fall.
Ja, freut mich, dass ich hier sein darf auf jeden Fall. Die Kunde zu verbreiten hier von Dämonen.
Die Vorkunde.
Dass das alles gar nicht so schlimm ist, nee, was die ganzen Hexenjäger
alle
sagen.
Einfach Dämonen.
Ja, ich habe ja auch letzte Folge schon festgestellt, dass wir eigentlich alle mal einem Kult beitreten oder einen gründen sollten. Wo wir einmal im Jahr irgendwie treffen wir uns alle mit so weißen Gewändern an der Elbe und schubsen irgendwen da rein.
Ich werde jetzt daran anschließen und vorhin wurden sie schon kurz erwähnt, euch was über die Chaoszwerge erzählen. Ich kann direkt zum Anfang sagen, die benutzen viele weirde Namen. Die Sprache klingt crazy. Ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Ich habe versucht, so wenig wie möglich davon reinzunehmen. Aber ein bisschen jetzt direkt am Anfang muss leider sein. Also die Chaoszwerge heißen nämlich in ihrer eigenen Sprache, diese Sprache, die heißt Zaralit, und da heißen sie Uskul Draf Zar oder einfach Draf. Man könnte auch ja übersetzt sagen, sie nennen sich Söhne des Hashut oder Sons of Hashut. In der gemeinen Zwergensprache werden sie Davizar genannt, das bedeutet Feuerzwerge. Sie sind auch enge Verwandte der normalen Zwerge, jetzt normal in Anführungszeichen. Zu denen kommen wir ganz bestimmt auch nochmal. Und sie sind ihnen äußerlich auch sehr ähnlich. Also es sind kleine Humanoide, die stämmig gebaut sind und lange Bärte haben. Manche von ihnen, vor allem die Zauberer, können auch Mutationen aufweisen. Diese sind meist Hufe, Hörner oder große Unterkiefer-Schneidezähne, die dann so über die Oberlippe hinweg rausragen. Und bei den Zwergen gibt's auch, jetzt keine Ahnung, wie bei Herr der Ringe oder sonst was, männliche und weibliche Chaoszwerge. In ihrer Ästhetik sind die Chaoszwerge in den meisten Veröffentlichungen von GW an die Kultur Mesopotamiens angelehnt. Genauer gesagt die der Assyrer und der Babylonier. Das könnt ihr, glaube ich, ganz gut einfach mal nachschauen, wenn ihr den Dämon Lamassu oder die Dämonin, genauer gesagt, oder den Gott Marduk googelt. Dann bekommt ihr eine ganz gute Vorstellung, vor allem diese zylindrischen verzierten Helme ohne Krempe und die gelockten schwarzen Bärte lassen sich da ganz gut erkennen und das ist halt ein Markenzeichen der Chaoszwerge. Jeremy grinst schon so.
Nee, ich fand's schön, wie du die Hutpracht der Chaoszwerge beschrieben hast, ohne das Wort dämlich zu benutzen.
Ja, gar nicht so schwierig.
Ich verweise ja auch nur auf letzte Folge, als ich noch fest davon überzeugt war, wir machen keine Chaoszwerge nächste Folge.
Hier Einspieler für Dödüm.
Im nächsten Monat wieder mit einem neuen Thema. Wer weiß, was das sein wird? Habt ihr eine Vermutung? Habt ihr eine Ahnung? Habt ihr einen Tipp? Wollen wir die Leute überraschen?
Nicht Chaoszwerge, nicht Chaoszwerge, nicht Chaoszwerge, nicht Chaoszwerge, nicht Chaoszwerge, nicht Chaoszwerge.
Genau, wie sind die Chaoszwerge eigentlich entstanden? Sehr früh in der Geschichte der Zwergheit, wenn man das so sagen will, haben die Zwerge sich auf der ganzen Welt verteilt. Vor allem, weil sie so gierig nach Edelmetallen waren und sie überall gesucht haben. Und einige haben die Dunkellande oder die Darklands entdeckt. Die sind östlich der alten Welt und dort siedelten sich ein paar an. Die Zwerge hatten auf der ganzen Welt miteinander Kontakt und so. Aber als dann die große Katastrophe war und das Chaos das erste Mal in die Welt kam, brach der Kontakt zwischen den Zwergen der alten Welt und denen in den Darklands ab. Ihre Verwandten dachten, dass die Zwerge in den Darklands durch das Chaos untergegangen sind. Doch wie sich dann herausstellte, hatten sie sich in die Dienste des Chaos gestellt. Genauer gesagt beten sie den Bullen- oder Stierartigen kleinen Chaosgott Hashut an. Dieser steht für Tyrannei, Gier, Feuer und Hass und wird auch Vater der Dunkelheit genannt. Manch einer vermutet aber, dass es lediglich ein Erzdämon ist. Das wissen wir natürlich nicht so genau.
Ich wollte gerade fragen, ist das jetzt zum Beispiel in dem aktuellen AOS-Lore ist ja zum Beispiel auch die gehörnte Ratte irgendwie der fünfte Chaosgott in Anführungsstrichen, aber ist ja so ein niedererer Gott. Ist Hashut denn also wirklich so ein Chaosgott oder ist der einfach, ist das noch so aus altem Lore, wo man einfach gesagt hat, okay, der ist ein böser Gott, der ist ein Chaosgott?
Das kommt ganz drauf an, wie man so fragt, würde ich mal sagen.
Wobei mir gerade einfällt, die Chaoszwerge bauen ja auch für Chaosarmeen diese Dämonenmaschinen, oder? Dann müssen die ja schon irgendwie miteinander verbändelt sein.
Also eigentlich denke ich schon, dass das ein Chaosgott ist auch.
Ja, also who knows?
Ja, ist dann wahrscheinlich einfach, was wir eben gesagt haben, so Aspekt Gier und das trifft halt in größten Teilen auf Zwerge zu, deswegen verehren dann Chaoszwerge.
Ja, also viele der Quellen sind jetzt aus der 8. Edition Warhammer Fantasy, deswegen.
Ja, aber wundert mich auch, dass das so aktuell ist. Ich hätte jetzt gedacht, Chaoszwerge wurden gar nicht mehr so lange unterstützt. Aber gut.
Ja, ich glaube, das ist dann wahrscheinlich, also vor allem gab es ja mal Forge World Releases und die sind ja gar nicht so alt.
Ach so.
Da kommt viel aktuell, in Anführungszeichen, aktuelle Lore zu den Chaoszwergen her.
Ah, okay. Ja, wie man sieht, ich bin kein Chaoszwerge. Profi.
Dafür bin ich ja jetzt da. Mhm. Im Gegensatz zu ihren Verwandten haben sich die Chaoszwerge der Zauberei verschrieben und mit Hilfe davon sind sie auch grausame Sklaventreiber geworden. So leben in der Gesellschaft der Chaoszwerge auch, ja, Stierzentauren. Das sind mutierte Chaoszwerge, dessen Unterkörper der eines Stiers ist und ganz viele Sklaven jeglicher Rassen. Also die versklaven alles, was denen unter die Finger kommt. Menschen, Elfen, alles Mögliche. Aber sie haben so, ja, rausgefunden, was sich so am besten für was eignet. Also Skaven nehmen sie zum Beispiel nur, wenn sie wollen, dass die Sklaven ganz schnell sterben. Hm. Weil die wohl nicht so haltbar sind.
Frech.
Elfen nehmen sie für so irgendwelche Experimente. Hier, wie nennt sich das? Mann, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Wo man Gold herstellt.
Schmiede?
Nein, Gold herstellt aus Stein.
Mine?
Nicht sowas wie Okkultismus, aber...
Ach so, Alchemie.
Alchemie, ja. Kannst du ja rausschneiden. Elfen nehmen sie für Dinge wie Alchemie oder so weitere Experimente. Und was sich für sie am meisten rentiert hat, sind Grünhäute. Orks und Goblins und vor allem eine spezielle Unterform, die Hobgoblins, sind extrem viel vertreten als Sklaven bei den Chaoszwergen. Es gibt auch Gerüchte, dass die Chaoszwerge Experimente an Orks gemacht haben sollen und dabei die Schwarzorks erstellt haben sollen. Die sind ja die stärksten Orks, die es so gibt. Kommen wir bestimmt in irgendeiner Ork-Folge auch mal zu. Und angeblich sollen die Chaoszwerge sie erschaffen haben.
Finde ich ganz interessant mit den Hobgoblins, auch schon immer bei Chaoszwergen, weil die ja, glaube ich, auch nirgendwo anders vorkommen. Ne? Das ist ja, in der Ork-Armee gibt es ja zum Beispiel keine Hobgoblins. Die gibt es ja dann nur bei den Chaoszwergen als Sklaveneinheiten.
Ja.
Also zumindest das, wie ich es mitbekommen hätte.
Nee, habe ich auch nichts anderes, weil mich hat das nämlich auch interessiert, wo ich das erfahren habe. Da habe ich aber auch nichts Genaueres zu gefunden. Sind halt Goblins mit einer dicken Nase.
Vor allem ist das Ding, Hobgoblins kommen halt nur im fernen Osten vor.
Ja, okay.
Und ja, also der Großteil der Region, in der die Hobgoblins vorkommen, ist halt das Land, was die Chaoszwerge bewohnen.
Ah, okay. Also es sind regionale Ork.
Ja, so man könnte jetzt sagen ähnliche. Östliche Steppe-Orks.
Ja. Ich kenne Hobgoblins, kannte ich auch sonst nur aus, ich glaube, D&D, waren das da die Hyänenartigen? Kann sein.
Ich kenne Hobgoblins sonst auch nur von Spider-Man.
Werfen die Hobgoblins von den Chaoszwergen denn auch mit explodierenden Kürbissen in der Schlacht?
Das weiß ich nicht, wäre aber super lustig. Und die Hobgoblins nutzen sie zum Beispiel auch als Spione. Also man muss dazu sagen, dass also die Zwerge verstehen sich untereinander. Chaoszwerge und normale Zwerge. Und für Chaoszwerge klingt die Sprache der Zwerge aber so total primitiv. Also weil die Chaoszwerge sie in Anführungszeichen weiterentwickelt haben. Und deswegen haben sie Hobgoblins beigebracht, die Zwergensprache zu sprechen, um sie auszuspionieren.
Aber sollten Spione nicht möglichst, also so ein Allgemeinheitsgesicht haben, jetzt die einzige Rasse zu nehmen, die nur im eigenen Land vorkommt, ist dann auch irgendwie...
Naja, vielleicht sind das eher so Spione, die sich so verstecken.
Und so. Ja, vielleicht.
In den Schatten. Neben den Skaven hocken die.
Ja.
Mhm. Na, bist du auch gerade am Ausspionieren?
Und weiter, dann nutzen die Zwerge auch Mutanten, Dämonen, Chaosbestien. Also, ich würde mal sagen, die haben eigentlich auf alles Zugriff, wie alle anderen Chaosvölker auch, aber benutzen dann nur bestimmte Teile. Also die Dämonen sind dann immer auch so welche, wie Steven schon vorhin meinte, so die sind so sehr mechanisch oder sehr stiermäßig, irgendwie ein Stier mit Flügeln oder so ein crazy Scheiß. Klassische Dämonetten oder sonst was findet man bei denen jetzt nicht.
Oder so Elementals-mäßig, ne? So Feuerwesen oder ja, so auch, ne?
Genau.
Ist das dann nicht immer auch, ich weiß gar nicht, ob das wirklich Lore ist oder ob ich das gerade im Kopf durcheinander bringe, aber dass Dämonen Chaoszwerge auch ziemlich scheiße finden, weil die ja im Endeffekt an die Maschinen binden, die sie bauen. Und dadurch eben diese Dämonenmaschinen, genau.
Ja, die sind auf jeden Fall nicht alle grün mit denen, alle Dämonen, weil die halt quasi die Forge of Souls sind, nur unfreiwillig.
Nee.
Ja, hast du schon recht.
Ja. Ja, genau. Das wäre dann auch mein nächster Punkt. Also
Entschuldigung.
Alles gut. Die Chaoszwerge betreiben halt so heftig Industrie in ihrem Land, vor allem mit Hilfe ihrer Sklaven. Und dann mischen sie ihr technisches Wissen, okkulte Praktiken und benutzen im Prinzip Dämonen als Brennstoffe oder sperren sie in irgendwelche Maschinen ein und erschaffen dadurch halt dämonische Maschinen und Waffen.
Maschinen.
Das habe ich ja noch nie gehört.
Dark Mechanicum. Und das Reich der Chaoszwerge wird nicht so regiert wie bei den klassischen Zwergen, irgendwie durch einen König oder sowas, sondern durch die Konklave der Zauberer. Da sind die Chaoszauberer der Chaoszwerge drin. Die werden Demonsmiths oder Dämonenschmiede genannt. Und in dieser Konklave gibt es keine konkreten Hierarchien. Jedoch wird den ältesten und erfahrensten Zauberern am meisten Gehör geschenkt. Und die entscheiden dann im Prinzip über alle Geschicke in ihrem Land, was so passiert und mit wem Krieg und keine Ahnung. Aber jeder der Zauberer hat auch die Kontrolle über sein eigenes kleines Reich mit seinen Schmieden, Werkstätten und Sklaven. Und je nach Einfluss sind die halt größer oder kleiner. Manche haben in ihren Städten einen Stadtteil, manche haben eine ganze Stadt. Ist es halt total unterschiedlich.
Klingt so ein bisschen nach unterschiedlichen Unternehmen, die dann auch ihre eigene Produktion haben und untereinander konkurrieren und je nach Einfluss nehmen die mehr ein.
Ja, ja, total. Auch ein bisschen wie das Mechanicum auf dem Mars bei 40k.
Ich weiß gar nicht, was war denn eher da? Mechanicum oder Chaoszwerge? Da habe ich tatsächlich überfragt.
Das ist eine gute Frage, die kann ich dir auch nicht beantworten.
Naja, ist auch.
Ja,
wir werden jetzt, das nachrecherchieren.
Wir werden das nachrecherchieren. Wir, nächste Folge, Leute. Ja, und
wahrscheinlich würde ich sagen Chaoszwerge.
Hätte ich jetzt auch getippt, weil Warhammer Fantasy auch einfach älter ist, ne? Ja, und im Krieg spiegelt sich die Gesellschaftsstruktur der Chaoszwerge eigentlich ähnlich wider. Also die Chaoszwerge selbst sind wie normale Zwerge auch trainierte Krieger mit zwergentypischen Nahkampfwaffen, aber sie benutzen auch so hochtechnisierte Fernkampfwaffen, also so Gewehre oder sowas. Dazu haben sie halt ihre krassen Kriegsmaschinen, die jetzt so kanonenpanzerartig sind oder richtige Artilleriegeschütze. Und ihre Truppen werden durch einerseits viel Infanterie, Orks und Goblins unterstützt. Und was es dann so, ja, spezielle Truppenteile angeht, halt die großen Bestien und Dämonen. Und dadurch haben sie eine sehr, sag ich mal, diverse Aufstellung an verfügbaren Einheiten im Krieg. Genau, was sie halt auch so, ja, würde ich schon sagen, stark von den normalen Zwergen abhebt, die ja vor allem Zwerge aufstellen.
Haben die nicht auch so coole Landeisenbahnen oder so Panzerzugmäßig?
Mhm. Auch die, also die ganze Region von denen sieht halt auch einfach aus wie so, ja, keine Ahnung.
Alles ist eine Horrorversion des Wilden Westens um 1900, als die Industrialisierung richtig reingekickt hat.
Ja, ja, plus halt so dieser Mesopotamien-Flair. Irgendwelche Vulkane mit Fabriken drauf und obendrauf ist noch ein Stierschädel auf der Fabrik und dann fährt eine Horror-Eisenbahn zur nächsten und dazwischen laufen versklavte Orks und Goblins rum und es fließt Lava und in ihren hohen Türmen zaubern die Chaoszwerge abgefahrenen Scheiß. So kann man sich das da vorstellen.
Der feuchte Traum eines jeden Unternehmers.
Ja. Und was ich auch total interessant fand, die Zwergenfrauen sind da auch, ja, ganz normal Teil der Gesellschaft und bilden sogar so spezielle, ja, Truppenteile, Haridans. Und sozusagen, nachdem die, ja, erwachsen geworden sind, werden die dazu ausgebildet und sind dann vor allem so die Elite-Truppen um Zauberer herum.
Gibt's die im Tabletop?
Nee.
Ah, okay.
Aber ich meine, im Endeffekt, es gibt dazu jetzt keine Lore, aber zumindest bei Tolkien haben Frauen, Zwergenfrauen ja auch Bärte.
Ja, ja, also deswegen, im Endeffekt, er hat gerade noch überlegt, ob man die vielleicht einfach nicht erkennt, weil sie halt aussehen wie Chaoszwerge halt.
Ja.
Aber ist doch schön. Also, ich meine, da sind alle gleichberechtigt, außer alle, die keine Chaoszwerge sind.
Ja, also ist so ein bisschen so ein nationalistischer Kapitalismus bei denen eigentlich. Obwohl auch nicht so nationalistisch. Man könnte eher sagen, ein rassistischer Kapitalismus. Ja. Ist egal, welches Geschlecht du hast, aber Arbeit, Arbeit. Ja, so sieht es da bei denen aus. Und damit kommen wir jetzt zum Ende. Ich würde sagen, wenn wir nochmal richtig Lust haben, machen wir zu allen dieser heute vorgestellten Völker vielleicht nochmal eine eigene Folge. Ja, auf jeden Fall, denke, sind ja noch die Skaven dran oder Skaven. Ist ja schon fast ein bisschen unfair, dass wir jetzt in eine Folge drei quetschen und dann machen wir eine nur zu Skaven. Gucken wir mal, ne?
Deswegen würde ich ja sowieso sagen, also wir machen ja gerade nur einen groben Überblick über die Warhammer-Welt und danach suchen wir uns nach Interesse aus, was wir näher beleuchten und da werden mit Sicherheit auch die Völker alle nochmal drankommen. Das ist ja allein schon, was du an Religion, Militär, da kannst du ja alles ausweiten bis zum geht nicht mehr.
Ja, auf alle Fälle. Jo.
Da geht auch rein.
Ja, wunderbarer Beitrag. Tut mir leid an alle Leute, die dachten, ich würde die ganze Zeit nur dazwischen quatschen, um irgendwas über dumme Hüte zu sagen, aber das werde ich mir dann aufheben, wenn wir die wirklich auseinandernehmen.
Ich glaube, dann ist Jeremy krank.
Vielleicht. Wie ihr habt aufgenommen.
Ja, dann lass uns doch einfach mal zur Playlist kommen, oder?
Ja.
Steven, du bist Gast, du darfst anfangen.
Okay. Also, ich konnte mich nicht so wirklich entscheiden, deswegen habe ich einfach das naheliegendste genommen. Und zwar gibt es nämlich auch eine gleichnamige Band mit dem Namen Bellacor oder Bellacor, die sich halt nach dem Warhammer-Charakter tatsächlich auch benannt haben. Und da haben die den Chicken Song, den habe ich beim Recherchieren irgendwie ein bisschen öfter gehört. The Smoke of Many Fires. Das ist ein 9,5-Minuten-Brecher, wie man es vom Metal kennt. Viel Spaß.
Sehr gut. Die Playlist muss Minuten sammeln.
Geil. Ja, ich habe mich jetzt einfach für zwei entschieden, da ich noch auf die schöne Idee von in der Aufnahme gekommen bin. Einmal Hellraiser von Motorhead. Passt einfach super.
Und ja, perfekt.
Weil die Sklavengesellschaft bei den Chaoszwergen ja schön divers ist, von Hermit Knight das Lied All Creatures Great and Small.
Ach, die Sklavengesellschaft. Ich habe gerade die Sklavengesellschaft verstanden und war verwirrt.
Nee, da sind die alle nur small.
Ja, ich würde sonst auch zwei Songs draufpacken. Ich würde den absoluten Klassiker, wo ich denke, da, wenn man über Tiermenschen, über Beastmen redet, da kommt der Song halt drauf. Das ist einmal Iron Maiden mit Number of the Beast. Und als richtigen Song mit Musik, die mir auch gefällt, würde ich von Defiance No Future, No Hope draufpacken. Denn das ist das Gefühl, was wahrscheinlich Kinder zu Genüge erfahren, die ausgesetzt werden, um bei den Tiermenschen aufzuwachsen.
Oh, dann mache ich auch noch einen Nachbrenner.
Ja, komm mal.
Nehmen wir noch Lamb of God, A Devil in God's Country. Einfach für Dämonen, die halt im Imperium beschworen wurden oder so.
Geil. Sehr gut. Cool. Dann haben wir das für heute.
Genau.
Ja.
Lasst euch überraschen, was die nächste Folge wird. Habt noch einen schönen Spätsommer. Und damit gehen wir raus. Ich verabschiede mich.
Ich hoffe, ihr müsst nicht arbeiten. Vielen Dank, ja. Steven, dass du uns heute ausgeholfen hast.
Ja, gerne, gerne. Ja, war aufregend, hat Spaß gemacht. Freue mich, dass ich hier sein durfte. Und ja, vielleicht nochmal zu einem anderen Thema oder so.
Bestimmt.
Sehr gerne. Wenn die Leute Bock haben, das weiß man ja nicht.
Ach, die Leute. Das entscheiden immer noch wir.
So. Bis dahin, Leute. Macht's gut.
Tschüss.